Das letzte Krümelchen Respekt werde ich jetzt bei den Menschen da draußen verlieren, so es das denn überhaupt noch gibt. Aber, naja, Chef, ich habe ein Geschenk dabei. Bitte sehr. Hans Böllmann muss es kurz beschreiben, was es ist.
Zirbe. Eine Zirbe ist eine butzelähnliche Frucht, aus der man offenbar einen hervorragenden Schnaps brennen kann.
Da sind wir schon beim ersten
200 Punkt. Milliliter, vielen Dank, Fadi, ich bin gerührt.
Ja, zu Recht. Es ist kein Schnaps, es ist ein Likör und ein Likör. Es ist auch etwas gelogen, weil es ist kein Geschenk von mir an Hans Böller, sondern von meinen Eltern an Hans Böller. Und
dann bin ich erst recht gerührt.
Meine Mutter, die keinen Alkohol trinkt, dachte, sie kauft Schnaps und ließ sich dann von betrügerischen Likörverkäufern offenbar überrumpeln. Und so sitzen wir hier jetzt mit einem Fläschchen Zirbenlikör. Und ich dachte mir, wir trinken mal einen.
Das tun wir auf jeden Fall.
Soll ich einschenken?
Das oder wäre Hans, mir oder? Lieb, ja.
Das Ganze hat natürlich einen Grund. Es ist heute,
Der heute Montag?
Ja, ja. Montag, der so und so vielte September.
28.
Der 28. Der letzte Arbeitstag. Moment, ich muss mal hier. Wir haben nämlich große Kaffeebecher und da ist es vielleicht nicht ganz sinnvoll, die komplett voll zu machen mit diesem Likör. Der letzte Arbeitstag von Hans Böller als Fußballchef der Nürnberger Nachrichten.
Jetzt, wo du sagst, ja.
Jetzt, wo du sagst, gewahrt. Du wärst morgen einfach wieder hierher gekommen.
Ja, und hätte das so getan, als sei ich Fußballreporter. Es ist mir immerhin 25 Jahre gelungen, diesen Anschein zu erwecken, insofern.
Das ist sehr nett, dass du das nochmal betonst, weil ich habe natürlich nicht recherchiert vorher, wie lange genau du jetzt Fußballsportchef der Nürnberger Nachrichten warst. Ja, okay, 25 Jahre. Darüber wollen wir heute sprechen, damit es nicht zu rührselig wird und zu sehr alte Männer erzählen von früher, wollen wir natürlich auch über den ersten FC Nürnberg der Gegenwart sprechen, falls dir das recht ist, Hans.
Natürlich, junge Männer, die siegen.
Genau. Wir trinken jetzt einfach mal einen
Schluck. Wir trinken auf Vater und Mutter Keplavi, auf den Prost, vorbildlich geratenen Sohn und auf unsere Jahre im Sportteil. Post. Ja,
dann hören wir Thomas Korell.
Mhm. Oh ja,
gut für einen Likör.
Ganz für ein Likör, okay.
30%.
Ja. 30%?
Ja. Na, Thomas Korell, der uns unseren Sponsor vorstellt und dann sprechen wir über Fußball, wie immer. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Da sind wir wieder. Ihr hört KADEP. Mein Name ist Fadi Keplavi und mit mir hier oben im Podcast-Studio im Verlagsgebäude an der Marienstraße sitzt Hans Böller. Den ersten Schluck Likör haben wir schon hinter uns und ich starte mal mit einem Zitat. Ich lese kurz was vor. Wir sind zu spät dran. Die wirklich interessanten Leute haben doch im März schon woanders unterschrieben. Mit dem derzeitigen Personal, das bekräftigte der Trainer, könne er sich eine weitere Zusammenarbeit nur schwerlich vorstellen. Wir müssen viele Spieler austauschen. Es fehlen Herz und Wille. Ob er um solche Versäumnisse wissend gekommen wäre? Das, so der Trainer, ist eine hypothetische Frage von Hans Böller. Ein Text geschrieben am 23. Mai 1996. Der Trainer hieß damals Willi Entenmann.
Das hätte ich jetzt tatsächlich geraten, ja.
Ein sehr lustiger Text, den ich gefunden habe auf der Suche nach ersten Hans Böller Texten. Bin ich dann da einigermaßen bei einem der ersten
gelandet? Das ist bestimmt einer der ersten, ja. 1995 wurde mir die Ehre zuteil, hier den Dienst anzutreten. Wenn der Text von 96 ist, dann ist es ein sehr früher jugendlicher Böller.
Man bereitete sich gerade auf ein Jahr in der Regionalliga vor.
Regionalliga Süd damals, ja.
Mhm. Es war der Präsident immer noch, Michael A. Roth. Und in diesem Text steht unter anderem, im Hinblick auf die Planung der nächsten Saison werde daher zu prüfen sein, dann Zitat Anfang, ob man einen Manager braucht, sagte Michael A. Roth, weil er mit der Arbeit des damaligen Managers Günter Gerling nicht sonderlich zufrieden war.
Mhm, ja.
Und deshalb all die Arbeit selber machen musste Michael Roth, unter anderem um mit dem Jungprofi Frank Baumann die Zukunft im Club-Trikot zu verhandeln.
Michael A. Roth hat jahrelang tatsächlich alles selber gemacht. Mein erster Besuch bei ihm in der Firma. Ich kann mich ganz gut erinnern.
Ich trinke noch so einen Schluck.
Ich trinke erst noch einen Schluck. An zum Teil kuriose Dinge auf seinem Schreibtisch lagen Sonderparkausweise für Prominente, standen verschiedene Boxbeutelflaschen, also unter fränkischer Weißwein. Und auf die Frage, was es damit auf sich habe, sagte Herr Roth, er müsse da Präsente für Jubilare vorbereiten und auch die Parkberechtigung nochmal durchsehen, woraufhin ich ihn fragte, ob das wirklich die Arbeit eines Präsidenten sei. Wenn es richtig und korrekt gemacht werden soll, dann muss er das selbst machen. Und ja, zwischendurch hat er Frank Baumann, einen späteren Nationalspieler, offenbar zum Verbleib beim Club überzeugt. Also Michael A. Roth war in diesen Zeiten wirklich ein Phänomen, ein Arbeitstier, ein freundlicher und streitbarer Mensch. Also es war schon, heute würde man sowas ein Original nennen. Damals war er ja der sogenannte Alleinherrscher, der den Club zum Teil, weil der Club so finanziell so schwer angeschlagen war, in seine Firmenzentrale verlegt hatte. Also sein Prokurist bei Aro war der Schatzmeister und so weiter. Also im Grunde war die Geschäftsstelle war das Büro von Michael A. Roth, und Frau Lang, seine Sekretärin, war eine der wichtigsten Frauen im Verein, weil man mit Frau Lang sich gut stellen musste, um zuverlässig zu Herrn Roth durchgelassen, telefonisch oder persönlich zu werden. Und ja, war eine sehr turbulente Zeit. Aber jetzt erzählt ein alter Mann von früher, das wollten wir nicht. Ich trinke auch noch einen Schluck von dem wunderbaren Likör.
Prost. Ich gehe davon aus, dass du dich mit Frau Lang gut verstanden hast.
Ja.
Ja. Ja. Okay. Ja. Einen Manager hat der erste FC Nürnberg jetzt doch immer noch. Der heißt jetzt Dieter Hecking. Es nennt sich inzwischen etwas vornehmer Sportvorstand. Okay. Aber Dieter Hecking hat, glaube ich, gerade im Interview mit unserem Kollegen Wolfgang Laas gesagt, dass er wahrscheinlich doch darauf verzichten wird, die Stelle eines Sportdirektors oder wie auch immer man das nennen will, unter ihm einzurichten ist. Also Dieter Hecking, der neue Michael A. Roth, und hat sich beim ersten FC Nürnberg über all die Jahre überhaupt irgendwas verändert?
Also ich müsste vielleicht, solange ich noch zum Ressort gehöre, sprich heute mal am Pfalzner Weiher vorbeischauen und würde dann nachsehen, ob da vielleicht Dieter Hecking sitzt und Boxbeutelflaschen verziert mit Schleifchen für die Jubilare oder Dauerparkkarten ausstellt. Also nein, ich glaube es nicht. Es gibt ja inzwischen auch einen Finanzvorstand, so dass die Aufgaben da schon auf mindestens zwei Schultern verteilt sind. Dass man nicht zusätzlich noch einen sogenannten Sportdirektor braucht, leuchtet mir irgendwie ein, weil diese Diskussion wird immer geführt, aber wie sähe das Profil aus, was bliebe für eine solche Position noch an Kompetenzen, die nicht dann ohnehin bei Dieter Hecking liegen? Also leidige Frage, aber ich kann verstehen, dass man diesen Posten nicht schafft. Das ist sicher auch eine finanzielle Frage.
Wir sprechen jetzt gleich ganz noch sehr viel mehr von früher, bleiben aber doch nochmal zumindest so ein Momentchen in der Gegenwart. Es ist mal wieder Neuanfang beim ersten FC Nürnberg. Also nach dem Sommer war der Sportvorstand weg, oder vor dem Sommer der Sportvorstand weg, der Trainer. Jetzt neue Personen mit dem Trainer Robert Klaus und dem Sportvorstand Dieter Hecking, wie gerade schon erwähnt. Und es lässt sich einigermaßen gut an. Es gab diese 0-3 Niederlage gegen Red Bull im Pokal, die man nicht sonderlich ernst nehmen muss. Danach ein 1-1 in Regensburg und jetzt ein doch relativ überzeugend gelungenes 1-0 gegen den SV Sandhausen, was sich schon als Widerspruch an sich anhört, aber eben neuerdings ist, das kann man das durchaus so einordnen, glaube ich, dass auch 1-0 Siege gegen den SV Sandhausen etwas wert sind für den ersten FC Nürnberg. Nimmt man das noch ernst, wenn man diesen Verein 25 Jahre lang begleitet hat? Neuanfänge, die Freude über ein 1-0 gegen den SV Sandhausen. Ich habe heute in meinem Text in der Zeitung, in den Nürnberger Nachrichten geschrieben, als Überschrift: Europapokal um die...
Hast du es etwa nicht ernst genommen?
Das ist ja ein seriöser Text geworden. Ja. Selber nicht mehr so oft.
Man nimmt es so ernst, wie der Tag lang ist. Also natürlich ist Fußball eine ernste Sache, aber es ist trotz allem auch noch ein Spiel, über das man auch lachen können sollte. das ist vielleicht so über die letzten 10, 20, 30 Jahre so ein bisschen verloren gegangen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil immer mehr Geld im Spiel ist, weil auch ja viel Besserwisserei und Fanatismus im Spiel ist. Wie schnell werden heute Krisen konstruiert von allen möglichen am Geschäft Beteiligten?
Von mir zum Beispiel.
Auch von uns natürlich. Und da wird man manchmal auch als Journalist getrieben, ist klar, aber diese ständigen Bewertungen von Menschen, dieser bringt es nicht mehr, jener bringt es nicht mehr, der muss weg, jener muss weg, das hat an Tempo schon gewaltig zugenommen und wir haben es ja auch immer wieder erlebt, jetzt wenn wir auf das gestrige Spiel gegen Sandhausen kommen, du hast es ja geschrieben, da standen nun mehr als genug Neuzugänge, nämlich Neuzugänge, die Robert Palikutscher holte auf dem Platz und haben eine ordentliche Leistung gezeigt, also war Robert Palikutscher vielleicht auch nicht der schlechteste Sportvorstand, der je gewirkt hat, aber er hatte nach wenigen Monaten im Grunde einen solchen Gegenwind, dass es schwer war und ich glaube, dass dem nicht nur dem Fußball, das gilt für viele Teile des Lebens, manchmal ein bisschen die Geduld fehlt und vielleicht auch mal ein bisschen die Heiterkeit, die da, wo sie angemessen ist, durchaus helfen könnte, auch in Krisen, aber das findet man heute seltener. Es ist, finde ich, alles verbissener geworden, auch viel, viel mehr erfolgsorientiert als früher. Natürlich ist Sport immer irgendwo erfolgsorientiert, aber wo 18 Mannschaften in einer Liga spielen, kann man sich ein Dutzend Enttäuschte konstruieren, wenn man will. Aber es ist vielleicht auch normal, dass jemand, der alles gibt, damit nicht immer den durchschlagenden Erfolg im Leben hat. Das sollte man, glaube ich, bisschen bedenken ab und zu in der schnellen und oft radikalen Bewertung von den Menschen, die jetzt in diesem Fall an diesem schönen Spiel beteiligt sind.
Dieses Getriebensein ist auch was den Journalismus in dieser Zeit verändert
hat. Ja, das denke ich schon. Also,
Ich habe so ein paar Texte aus der Zeit mir heute Morgen noch schnell, als mir siebenteils eingefallen ist, dass ich mich zumindest ein bisschen vorbereiten muss, von dir durchgelesen. Und da ist es dann doch immer so, also es war tatsächlich am Abgrund, würden wir heute sagen, es wurde die Regionalliga-Saison geplant. Und trotzdem sind das so doch eher launig lockere Texte. Glaubst du, wir hätten so einen Drittliga-Abstieg heutzutage, vor kurzem war da ja noch eine noch sehr, sehr realistische Option, hätten wir den genauso gelassen begleiten können. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, der Kollege Gloser und ich, wir hatten hier ja im Podcast alle Gelassenheit fahren lassen in dieser Zeit. Also ist die Frage eigentlich schon beantwortet oder wird es immer komplizierter?
Das glaube ich schon. Man muss es vielleicht ein bisschen trennen. Also zum einen ist es natürlich, wenn man so Worte wie Tragödie verwenden will, ist es im übertragenen Sinne für unendlich viele Menschen eine kleine Tragödie, wenn ihr geliebter Verein in die relative Anonymität der Drittklassigkeit absteigt. Das hat man in diesen Wochen ja gesehen. Und was mir am Fußball immer gefallen hat und am Sport ist diese große Teilnahme von unendlich vielen Menschen am Schicksal, in diesem Fall am Schicksal, vermeintlichen Schicksal des ersten FC Nürnberg, dass man irgendwo selbst alte Frauen mit ihren Enkelinnen, wie auch immer, die dir dann sagen, naja, ich gehe da nicht regelmäßig hin, aber es ist halt unser Verein und wo man so, und das ist die andere Seite, auch das Spielerische erkennt, auch im Leiden und Teilnehmen erkennen kann, dass es einfach ja so zum Leben gehört, dass man da ab und zu von was gebeutelt wird und da ist der Fußball dann oft ein bisschen stellvertretend. Das ist ja nichts Neues für viele andere Dinge, die im Leben auf einen einprasseln und dann wünscht man sich, dass, weil es einem gerade schlecht geht, irgendwas schief läuft, dass wenigstens der Lieblingsverein Erfolg hat oder umgekehrt, man freut sich umso mehr, weil man gerade viel Schönes erlebt. Und da ist der Fußball an sich ein schöner Teil davon und es ist ja jetzt, wenn wir es wörtlich nehmen, überhaupt kein Weltuntergang, wenn man mal in die dritte Liga absteigt. Also ich glaube, dieses Wut und Zorn, was wir hier vielleicht gar nicht so sehr, aber in vielen Bundesliga-Stadien haben Fans gesungen, Stuttgart fällt mir ein, wenn ihr abschreibt, schlagen wir euch tot und dergleichen. Also dass eben ja so ein bleierner, harter, bissener Ernst schon etwas ist, was in den letzten Jahren stärker gewachsen ist. Und ich finde, wenn man da eine gewisse Portion Ironie, Leichtigkeit und letztlich aber auch, was mir immer wichtig war, Verständnis aufbringt für Menschen, die sich bemühen, in dem Fall Fußballer, und die ihr Bestes geben und dann scheitern, dann finde ich so Worte wie Nieten und Versager und dergleichen vollkommen unangebracht. Also es ist nie eine Schande zu verlieren, zum Sport gehört verlieren, zur Idee des Sports ganz originär, und eine Niederlage ist eben nicht, man merkt es ja an vielen Worten, es ist immerzu von einer Pleite die Rede, wenn ein Verein fehlt. Also eine Pleite bedeutet, dass was da war, existiert mit der Firma, ist pleite, zack, ausgelöscht. Und das passiert auch nach einem Beispiel 1:4 der Mainzer gegen Stuttgart nicht. Also es geht ja weiter. Und ich glaube, dass diese Ausschläge in beide Richtungen, das ist irgendwo menschlich, und Fußball sind Emotionen, da gehört es auch dazu. Aber dass man da aufpassen muss, dass man nicht fanatisch wird. Und das gilt für unseren Beruf natürlich auch, dass wir fair bleiben sollten in der Bewertung, dass wir die Dinge richtig einordnen sollten, dass es natürlich sehr viel Wichtigeres als Fußball gibt, außer in den 90 Minuten da ein Spiel läuft. Aber das muss man, glaube ich, immer ein bisschen trennen und ein bisschen einordnen. Und wer da etwas versucht, etwas Ruhe und Fairness walten zu lassen, der hat, glaube ich, auch den klareren Blick, als wenn man sich jetzt diesem Eifer einfach so anschließen würde.
Menschen, die sich bemühen, da sind wir sofort
bei uns beiden angelangt. Und wir kennen Niederlagen auch, Fadi, weiß Gott.
Ja. Weil ich wusste, dass mich diese philosophischen Ausflüge von Hans Böller überfordern werden, habe ich mir vorgenommen, immer mal wieder kleine Inseln der Sicherheit für mich einzubauen. Menschen, die sich bemühen, derzeit auch am Pfalzner Weiher mit Dieter Hecking und dem Trainer Robert Klaus. Du hast dich in den letzten Wochen und Monaten schon ein bisschen herausgenommen aus der aktuellen Berichterstattung über den ersten FC Nürnberg.
Trotzdem. Nicht ganz, aber schon. Ja. Wenn absehbar ist, dass die Zeit endet, dann hätte es ja nicht viel Sinn, weil du von einer Insel sparst, sich an irgendeinen Floß noch zu klammern, was egal, ob es in Richtung dritte Liga
geht. Man geht einfach. Lässt allen Lebensmut fahren.
Solange wir Schnaps haben, ist das alles kein Likör haben, ist das alles kein Problem.
Bei wirklich, also bei 30%, wo ist der Übergang von Likör zu Schnaps?
Wenn wir noch einen trinken,
das heben wir uns für den Schluss auf. Sonst wird es noch abenteuerlicher als eh schon. Wie ordnest du denn die Bemühungen am Pfalzner Weiher ein wieder konkurrenzfähiger Zweitligist zu werden? Also ich bin wie immer während einer Vorbereitung mit Blick auf den ersten FC Nürnberg euphorisch. Diesmal hat es dann noch zwei Spieltage weiter gehalten.
Deine Euphorie hat also einen vorläufigen Höchststand.
Ja, genau. So viel Euphorie gab es noch nie. Wie siehst du den neuen ersten FC Nürnberg, den ersten FC Nürnberg des Jahrgangs 2021?
Ja, der alte vom Vorjahr war ja nun auch nicht der richtige erste FC Nürnberg. Da ist eben schief gelaufen, was schief laufen kann. Das passiert beim Club halt hin und wieder mal. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich Dieter Hecking sehr schätze. Ich habe ihn hier genau drei Jahre als einen herausragenden Cheftrainer erlebt, der es geschafft hat, diesen Club so ein bisschen eine mitzugeben, einen gewissen Halt zu geben. Das waren ja sehr erfolgreiche Jahre. Das wurde ihm dann vorgeworfen, wie das immer so ist. Das war sehr, sehr kurios, dass man dann auf einmal ein 10. Platz, vorher ein 6., dass man das irgendwie als beinahe Enttäuschung empfunden hat.
Wir können es klar benennen. Entschuldigung, Dieter Hecke.
Ja, wird er ertragen. Nein, aber Herr Hecking ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener Mann. Er ist ein empathischer Mann. Er ist ein besonnener Mann. Das klingt heute schon wieder alles etwas altertümlich, aber ich glaube, dass das dem Club helfen wird. Dass die Mannschaft auch im letzten Jahr nicht ein, obwohl sie es fast geworden wäre, ein klassischer Absteiger war, das weiß im Grunde jeder. Da sind schon Spieler versammelt, die die deutlich mehr können, aber in einer Situation, in der man vor allem in den letzten Wochen der alten Saison war, liegt das eben brach, weil einem die Knie zittern, weil einem das überfordert, weil das Ganze drumherum für diese überwiegend der jungen Fußballer auch irgendwo belastend ist. Man hatte noch diese und hat noch die Pandemiesituation, wo du auf einmal sogar Vorbild sein sollst in deinem ganzen Verhalten. Und das hat es schon schwierig gemacht. Also wenn man das jetzt ein bisschen hinter sich lassen kann, und ich glaube, das ist Herrn Hecking und auch Herrn Klaus gelungen, und tatsächlich den Neuaufbau betont, dann denke ich, dass mit der Mannschaft sehr viel mehr möglich ist, als nur gegen den Abstieg zu spielen. Und wichtig wäre, dass man jetzt nicht schon wieder vom Europapokal darf man reden, okay, das ist erkennbar, ja, okay. Das ist ja nur ein Signalwort für gute Laune. Nein, aber man muss jetzt auch nicht wieder vom Aufstieg reden. Jetzt sollen sie mal wachsen und lernen und ein Neuaufbau ist zunächst mal ein Neuaufbau, und der muss nicht gleich wieder auf ein ganz großes Ziel ausgerichtet sein. Das kann man sich dann stecken, wenn das Gerüst mal wirklich steht.
Ich habe mich während der Relegationsspiele einigermaßen unbeliebt gemacht beim 1. FC Nürnberg, als ich nach dem Hinspiel betont habe, dass Michael Wiesinger und Marek Mintal gegen Ingolstadt vor allem auf die Spieler gesetzt hatten, die nicht Robert Palikutscher verpflichtet hatte. Es wurde mir dann von Vereinsseite vorgerechnet, dass da dann trotzdem ein paar Palikutscher-Spieler dabei sind, weil sie irgendwann in dieser Zeit mal ihren Vertrag beim 1. FC Nürnberg verlängert haben oder sonstige Gedanken.
Man hat das irgendwie hinkonstruiert.
Genau, hat mich nicht so viel überzeugt. Jetzt hat am Sonntag gegen Sandhausen eine Mannschaft gespielt, wie du schon erwähnt hast, die sehr nach Robert Palikutscher ausgesehen hat. Ich glaube, 7 Spieler waren es, die eher an
der Pfalz. Es war, glaube ich, kein einziger Hacking-Neuzugang.
Es war kein einziger Hacking-Neuzugang.
Nein, die sind ja auch perspektivisch geholt worden.
Ja. Also, ja. Hat es dann vielleicht tatsächlich in diesem Jahr erst nur an der Anleitung gefehlt? Also war einfach nur diese Trainerverpflichtung Damir Kanadi ein Missverständnis? Konnte Jens Keller dann diesen Niedergang, der ja immer wieder gelobt wird von den Spielern, einfach nicht mehr stoppen, weil die Psyche dann alles diktiert hat?
Das glaube ich schon, ja. Also es ist jetzt sehr schwierig, wie lange war in Kanada hier, 12, 13 Spiele. Müßige Frage, hätte er mehr Zeit gebraucht, aber es ist tatsächlich mit einer Mannschaft, der man, nicht nur wir, der eigentlich jeder, sowohl Medienvertreter als auch in der Branche, hat man das auch gehört, sehr viel mehr zugetraut hatte, ist es halt sehr schlecht gelaufen. Und das war für Jens Keller auch schon eine schwierige Situation, denn wenn du so unter den Erwartungen bleibst, die du ja auch selbst hast als Sportler, dann bist du schon psychisch angeschlagen, weil man da verzweifelt man an sich selbst. Also das kann jeder versuchen, auf seinen Beruf zu übertragen. Wenn ich irgendwie Architekt bin und mir meine Pläne gehen nicht auf, dann werde ich auch nervös und denke, ja, mache ich es anders, plane ich etwas weniger kompliziert und so weiter, aber es läuft nicht. Also ich glaube, das ist eine menschliche Erfahrung, und offenbar hatte Jens Keller dann nicht die Fertigkeiten, das aufzulösen. Das war sicherlich schwierig, aber es ist nicht besser geworden, das muss man auch sagen. Und ja, am Ende stand dieses finale Drama, was dann immerhin durch den Ausgang
ein schöne
epochales Erlebnis war. Ich denke, das ist einer der größten Momente der Vereinsgeschichte, der Ehrentreffer in der Nachspielzeit bei einem Drittligisten war, ja. Das sagt dann auch das eine oder andere aus. Aber es ist auch Fußball.
Was ist dein Eindruck aus der Ferne von Robert Klaus? Ein junger Trainer, der vor 25 Jahren diese Aufgabe wahrscheinlich nicht hätte übertragen bekommen.
Vermutlich nicht, nein, damals es gab immer junge Trainer. Udo Lattek war glaube ich 30, also ja, sah nicht so aus, aber als er diese Weltklasse-Mannschaft von Bayern München übernahm. Also es gab sogar unter 30 Jahre alte Trainer schon in der Frühzeit der Bundesliga vereinzelt, aber jetzt gibt es sehr viel mehr junge Trainer und darunter viele junge Trainer, die nun keine illustre Profi-Laufbahn hinter sich haben. Und ja, es wäre jetzt vollkommen anmaßend, irgendwie Robert Klaus bewerten zu wollen. Dafür habe ich viel zu wenig erlebt in den letzten Wochen, zumal man ja auch nicht
zuschauen kann. Ich wollte dir eine letzte Anmaßung erlauben.
Aber ich schwimme auf die andere Insel und rette mich, indem ich, klar, so wie man ihn erlebt, macht er einen verlässlichen, guten, kompetenten Eindruck. Aber jetzt haben wir 3 Spiele erlebt und ich glaube, das Einzige, was ich sagen kann, dass ich ihm wünsche und Herrn Hecking und den vielen Menschen, die mit dem Club sympathisieren, dass es eine Saison wird, in die die Nerven nicht so strapaziert wie die abgelaufene.
Wie sah der erste FC Nürnberg aus? Also du hast es schon ein bisschen skizziert gerade mit der Rolle von Michael A. Rother. Ja. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Was für ein Verein war dieser erste FC Nürnberg, als du beruflich das erste Mal mit ihm Kontakt hattest in den ersten Monaten, Jahren?
Ja, ich hatte erwartet, dass ich da auf eine andere Welt treffe, denn ich hatte vorher neben meinem Studium für die Erlanger Lokalausgabe der Nürnberger Nachrichten gearbeitet und dort eben ja alles Mögliche gemacht, unter anderem auch die Sportberichterstattung und da Landesliga-Fußball, aber auch Bezirksliga-Fußball, manchmal auch die Klasse, heute Kreisliga. Und das war immer recht vergnüglich und dann dachte ich, jetzt kommst du in eine ganz andere Welt bei einem neunmaligen deutschen Meister, dem wichtigsten Verein der ganzen Region. Und ich war sehr erstaunt, dass kein wesentlicher Unterschied bestand zur Berichterstattung über einen Landesligisten oder über den ersten FC Nürnberg, was ich jetzt, damit meine ich nicht mangelnde Professionalität, das war einfach so eine Zeit, wo du, wenn du nicht gewusst hättest, das ist der Club, hätte das auch der SV Langenzennelbach sein können. Auch da gab es Präsidenten bei den Amateurclubs, die sich um alles gekümmert haben. Da gab es auch Trainerdiskussionen und man ist halt raus zum Training und hat mit den Spielern gesprochen, war auch kein Unterschied.
Ob der Fußball das immerhin war ein bisschen besser, obwohl
der Fußball war schon knapp, etwas besser. Ja.
Ja. Und dass ich mit der SG Quelle traf.
Aber es war so jetzt super cooler Altmännersatz, aber es war wirklich eine andere Welt. In den 25 Jahren hat sich der Fußball so drastisch verändert, wie das ganze Leben sich im letzten Vierteljahrhundert sehr, sehr verändert hat. Und ist mit heute nicht vergleichbar. Ich will nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter war. Alles hat seine Zeit und alles ist auf seine Weise lustig, traurig, spannend, abenteuerlich. Und es waren aber natürlich vor 25 Jahren noch andere Arbeitsbedingungen als heute, das ist auch klar.
Das heißt, es gab nicht so diese Medienkontrolle von Seiten des Vereins.
Gab es eigentlich gar nicht, nein. Also man hat...
Musste man damals Texte, Zitate...
Gar nicht. Also
nochmal, oder?
Da wäre nie jemand auf die Idee gekommen. Ich überlege gerade, ob es damals eigentlich einen Pressesprecher gab. Vermutlich gab es einen, aber wenn, dann fiel mir der Name jetzt gar nicht mehr ein. Schande, müsste ich eigentlich wissen, aber es war, wie ich schon gesagt habe, als Student bin ich vor dem Schlagerspiel der Landesliga nach Büchenbach, da hast du mit ein paar Leuten gesprochen und das war hier im Grunde nicht wesentlich anders und es haben sich immer auch Menschen beschwert, sie kämen irgendwie zu schlecht weg in irgendeinem Text, das gehört dazu und sicher hatten die öfter auch mal recht. Aber es war kein großer Unterschied. Fußball war Fußball, wie du sagtest. Das Niveau war natürlich höher in Nürnberg. Aber ansonsten war es das gleiche Spiel und ganz ähnliche Arbeitsbedingungen. Und ja, mutet ja heute wirklich wie aus dem vorigen Jahrhundert, ist es ja auch wörtlich genommen. Es gab ja zum Beispiel auch noch keine Handys. Also wenn man mit dem Trainer sprechen wollte, der hatte ein Telefon in der Trainerkabine und da konnte man dann nach dem Training anrufen, wenn man ihn nochmal brauchte. Und wenn man Glück hatte, ging er ran. Wenn man Pech hatte, war es um 3/4 Stunde besetzt, weil es ja nur einen Anschluss gab. Also es waren schon andere Zeiten, klar.
Was dachtest du dir damals, was aus diesem ersten FC Nürnberg mal wird?
Ja, mit einem DFB-Pokalsieg habe ich schon geliebäugelt. Nein.
Mit dem Europapokal vielleicht.
Mit dem Europapokal. Gute Frage. Also den Gedanken hatte ich eigentlich gar nicht so.
Du hast einfach so vor dich
hingearbeitet. Ich hab zugeschaut, vor mich hingearbeitet, ja. Klar, wenn man dann viel mit einem Verein zu tun hat, dann nimmt man da auch emotional in gewisser Weise teil. Und man lernt ja auch sehr angenehme Menschen kennen, denen man Erfolg wünscht. Aber es war jetzt für mich als Redakteur nicht von Bedeutung, ob es die erste, zweite oder dritte Liga war. Ich bin ja kein besserer Journalist, wenn ich über Erstligaspiele schreibe. Das ist ja Unsinn. Also die Qualität eines Textes ist vielleicht in der A-Klasse manchmal besser als beim Europacup-Spiel. Kommt drauf an, wo man schreibt. Also man selber hängt ja nun nicht 1:1 mit der Ligenzugehörigkeit zusammen. Es ist ja auch keine Auszeichnung von, wenn du von einer WM berichtest, du musst dich ja da nicht qualifizieren gegen Journalisten aus Malta, Estland und Schottland, sondern du wirst halt hingeschickt. Und was sehr schön wäre, ja. Und insofern muss man
leider das
wirklich
über gegen
Uganda ausgeschieden.
Und ja. Der kannte sich noch nicht mal mit den Regeln aus. Ja. Dass er vielleicht mal für die Zukunft ein tolles Konzept, dass man der FIFA damit andient.
Das ist wahr, ja. Aber es war, also ich dachte, als ich im Sport anfing, das macht man 5 Jahre oder 10 und dann wiederholt sich alles. Und es, der Gegenstand ist Woche für Woche ähnlich oder fast dasselbe. Aber es war lustig,
man gewöhnt sich spannend. An die Wiederholung.
Man gewöhnt sich an die Wiederholung und den Facetten ist sie doch immer wieder anders. Und es passiert ja in einem vorgegebenen Rahmen doch auch immer wieder etwas Neues. Und was den Sport halt, ich habe es schon gesagt, so schön macht, ist eben die Anteilnahme der vielen, vielen Menschen, nicht nur die Fans, die ins Stadion gehen. Das hat mich am Club eigentlich mit am meisten berührt, so diese vielen Gespräche mit Leuten, die sich für den Club interessieren, die hier auch mal anrufen oder eine Mail schreiben, irgendwas wissen wollen, eine Sorge teilen wollen. Das finde ich schon sehr schön und da bin ich auch ganz selten auf Fanatismus getroffen. Also das ist einfach schön, wenn man merkt, sowas wie Fußball gehört zu so vielen Leben auf unterschiedliche Weise. Und das macht es einen als Berichterstatter auch sehr angenehm, weil man, glaube ich, in unserem Job so ganz ohne Emotionen nicht auskommt. Also ich meine damit, ein Gespür dafür zu haben, was die Situation für viele Leute bedeutet, das beobachten zu können und das auch verstehen zu können. Also wenn man jetzt sagen würde, ich wundere mich, dass Leute so mit Fußball sich freuen oder leiden, dann können wir unseren Job natürlich nicht machen, ist klar.
Emotionen natürlich sehr, sehr wichtig, aber du hast es gerade angesprochen, das sagt ja nichts über den Fußballredakteur aus, ob dieser Verein, den er betreut, nur in der ersten oder in der dritten Liga spielt. Ja. Es gibt Kollegen, die sehen das anders. Trotzdem, wie ist es, wie hält man die Distanz? Also wenn man sich tatsächlich, du sagst es, in Wiederholungen so lange Zeit mit einem Verein beschäftigt, wie bewahrt man sich diesen Blick? Oder wie hast du dir den Blick von...
Ja, ob mir das immer gelungen ist, würde ich stark bezweifeln.
Bei Marek Mintal nicht, aber auf den habe ich gewartet.
Ja, das musste jetzt kommen, aber wir können die Reihe fortsetzen. Javier Pinola. Aber ich glaube, das muss man auch nicht vermeiden. Es gibt so ein paar Dinge, die ich schon versucht habe zu befolgen, also es sind ganz einfache Dinge, weil dieses schnelle Du in unserem Beruf habe ich immer zu vermeiden versucht. Also man kann Fußballer auch siezen und die tun es umgekehrt manchmal auch und da freuen sie sogar drüber. Und es ist einfach, es hilft einem einfach, wenn man jetzt nicht seine eigene Rolle mit der des Vereins so verbindet. Also wie gesagt, man muss in der Lage sein, Emotionen zu verstehen, aber man darf sich nicht emotional mitreißen lassen. Das wird nie hundertprozentig gelingen. Und ich glaube, man muss sich auch nicht mit aller Kraft dagegen wehren, wenn einem ein Spieler wie Marek auf einmal sympathisch ist und über Jahre und man sich ganz, ganz gut kennt und auch schätzt und wertschätzt. Das muss man nicht unbedingt vermeiden wollen, aber es hilft einem immer, sich klarzumachen, ich bin kein Teil dieses Spektakels. Ich bin ein außenstehender Beobachter und ich tue das für die Leser der Nürnberger Nachrichten oder nordbayern.de. Und ich versuche da ein verlässlicher Autor zu sein. Dass man immer wieder scheitert, klar, das ist mir hunderte Male in meinem Berufsleben passiert, aber der Blick sollte möglichst frei und ich glaube auch möglichst gelassen auf das gehen, was passiert. Wie gesagt, man sollte es verstehen und man muss es aber auch einordnen und da ist einfach so diese innere Distanz sehr wichtig, die man sich ja, erhalten muss. Und das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder mal klar machen, dass man sich mal mitfreut in gewissen Momenten. Das ist ja überhaupt nicht verboten.
Eine als Frage getarnte alte Männerfalle: War früher alles besser in der Fußballberichterstattung in Deutschland und wird jetzt alles durch die vielen Stimmen, die da jetzt mitreden, während es früher halt 4 Zeitungsredakteure waren und zweimal das Fernsehen, wird das alles beliebiger? Oder ist doch das Niveau der Fußballberichterstattung, würdest du sagen, gestiegen?
Ich würde eher sagen, es ist gestiegen, ja. Also jetzt einfach in der Breite über alle Medien verteilt. Das ist wie viele Bücher werden im Jahr gedruckt. Man liest die Zahl ab und zu, da ist auch viel Schrott dabei. Und das gilt für alle Bemühungen, jetzt auch in unserem Bereich. Aber ich glaube, dass die Sportberichterstattung insgesamt in diesem Vierteljahrhundert besser geworden ist, dass sie lustiger, vielfältiger geworden ist, dass einige Teile auch dümmer geworden sind, klar. Und vor Dummheit ist sowieso keiner völlig gefeit. Aber früher war bestimmt, wir hören ja Kadepp. Nein. Aber also ich kenne überhaupt kein Feld im Leben, wo ich sagen würde, früher war alles besser. Ich will damit anders sagen, dass es schlechter war. Es ist, wie ich vorhin sagte, jedes hat seine Zeit und Es liegt an einem selber auch, wie man damit umgeht. Wenn man jetzt so ein Mensch ist, der zu Nostalgie neigt, dann stellt man sich da, glaube ich, eine große Falle, weil man dann so ein bisschen lavoyant immer zurückbringt. Also ich habe nichts gegen Retrospektive, das gefällt mir auch mal in die Vergangenheit zu schauen. Aber ich finde da selten irgendwas, was es zu verklären gäbe. Welt ändert sich ständig, seit 500 Jahren schnell, seit 50 Jahren sehr, sehr schnell, seit 10 Jahren super schnell.50 Jahre früher wären wir vielleicht etwas glücklicher gewesen, hätten mehr Halt gehabt.
Ja. Glücklich sind wir ja, auch wenn wir keinen Halt haben.
Ja, aber wir finden ja immer wieder mal
glücklich dabei.
Und wir haben Likör.
Bestimmt. Zirbe, Alpenschnaps. Da ich mich nicht vorbereitet habe auf dieses Gespräch, was natürlich ein sträfliches Unterlassen ist, aber gibt's einen Moment, der dir in besonderer Erinnerung geblieben, in besonders schöner Erinnerung geblieben ist in deinem Leben mit dem ersten FC Nürnberg, das ja noch weitergeht, nur wirst du ihn nicht mehr beruflich betreuen, sondern du wirst aus der Ferne über ihn schmunzeln oder mit ihm weinen.
Ich gehe vielleicht sogar mal dann ins Stadion als zahlender Besucher, kaufe mir ein Bier, ja, und nehme eine Zigarre mit, falls das noch erlaubt ist.
Da muss man aufpassen, dass man nicht fotografiert wird von dem Sportfoto-Zink. Ein gewisses Risiko.
Ja, doch, es war ein schöner Moment. Es waren schon viele eigentlich, immer die, wo sich Leute mit dem Club gefreut haben, weil sie etwas Besonderes erlebt haben. Also du warst auch dabei, Berlin 2007, das Pokalfinale ist natürlich ziemlich unvergessen.
Ja,
war mal
zählt eigentlich nicht, weil das ist ja zu unvergessen.
Das ist zu unvergessen, das stimmt natürlich, ja. Aber so dieses, man geht aus dem Stadion raus und trifft ein wirklich unvergesslicher Moment, und der ist ganz harmlos. Das war in der Abstiegssaison 2008, ein Freitagabendspiel in Dortmund. 0:0 war damals zu wenig, ging dem Abstieg entgegen.
Jan Koller feierte
in mit Dortmund mit den Dortmundern, wurde dann von der Nürnberger Kurve ausgepfiffen.
Grüße an Jan Koller
an dieser Stelle. Und ja, wir haben dann in Dortmund übernachtet, sind ins Hotel, und da saß eine Kleinfamilie mit einem 10, 11 Jahre alten Buben, und der hatte in der einen Hand seinen Teddybären, in der anderen ein Clubfähnchen und ein Mini-Marek-Mintal-Trikot an, und ja, war dann sehr traurig. Wir haben uns kurz unterhalten und mit den Eltern und auch mit dem Kind, und das Kind wollte dann wissen, wie die Saison wohl ausgeht. Und haben wir uns dann alles Gute gewünscht, und er uns auch. Und das sind so die rührenden Momente, der fiel mir jetzt spontan ein. Das gab ein paar mehr, wo man denkt, ja, das macht den Fußball aus.
Und wie oft hast du darüber nachgedacht, nie mehr über diesen ersten FC Nürnberg berichten zu wollen? Ich wurde in meiner Anfangszeit sehr gerne von Martin Bader am Telefon angebrüllt.
Brüllt,
und ja. Dachte mir dann immer, was für ein absurdes Leben das ist, indem man sich von Martin Bader am Telefon
anbrüllt,
weil man irgendwas über Fußball geschrieben hat. Hattest du mal Rücktrittsgedanken?
Nein, eigentlich nicht. Also spontan sicherlich mal, weil dieser Gedanke, den du gerade geäußert hast, wie absurd ist es eigentlich, ein Beruf, der daraus besteht, dass man über Fußballspiele schreibt. Aber um diese Frage zu stellen, ist es ja nun zu spät, sehr schnell zu spät gewesen. Und klar ist es, aber ich glaube, das kennt jeder aus seinem Beruf, dass man mal genervt ist von dem einen oder anderen und dass man denkt, komm, jetzt machen wir was anderes. Aber mir hat es dann doch immer Freude gemacht. Also ich bin gern zum Fußball gegangen. Es war zum Glück auch nie das Wichtigste in meinem Leben, bestimmt nicht. Aber in ein volles Stadion zu kommen und diese gespannte Erwartungshaltung zu fühlen und dieses leichte Kribbeln, was einen dann so an die ersten Kindheitsstadionbesuche erinnert, das ist schon schön.
Ich schenke uns mal noch einen Zirbenlikör ein.
Einer geht noch mal.
Ja, einer geht aber so gerade noch, weil also es ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Was ja, also ein wohlige Wärme löst er in einem aus, aber man darf nicht übertreiben.
Wahrscheinlich wird dieser Podcast nie erscheinen, weil wir einfach jetzt diese Flasche austrinken und nach Hause gehen. Und denken, das ist Feierabend und die Aufnahme läuft weiter und weiter und auch den Menschen würde sie nicht. Naja, egal. Sollen wir Prost
über
irgendwas sprechen oder meinst du ich habe keine Ahnung, seit wann wir jetzt aufnehmen, seit 38 Minuten vielleicht, eine 38-minütige Hans Böller Sondersendung?
Ja, das ist mir jetzt peinlich so eher das. Nein, ich bin ja nun, weiß Gott, nicht wichtig. Es ist ja
Das war eine Falle von mir natürlich. Wir haben vorhin gesagt, wir reden wenig über Hans Böller
und viel
über den 1. FC Nürnberg. Aber wieso
dann ist, hast redet du mich man dann abgefüllt immer. Abgefüllt mit dem guten Zirbenlikör und dich drauf verlassen, dass mir das die Zunge löst. Ist dir gelungen. Ja, ich bedanke mich bei euch allen, bei diesem super Team im Sportressort. Ich habe in den vergangenen Tagen gemerkt, wie immer wieder große Wehmut aufkommt und wollte das eigentlich bändigen und mir einreden, dass das nicht nötig sei, kam aber drauf, dass es sehr, sehr komisch wäre, wenn das nicht so wäre. Ich werde euch sehr vermissen und bei all den Leserinnen und Lesern, die mich immer wieder mal angerufen haben, mir geschrieben haben, mich geschimpft haben, mich ermuntert haben, mich auch mal gelobt haben. Also es war immer großartig, so dieses Zusammenspiel mit den Leserinnen und Lesern der Zeitung und auch der Internetseiten. Da habe ich viel gelernt in jeder Hinsicht und das berührt einen dann doch sehr, weil man merkt, die Arbeit wird irgendwo wahrgenommen und es waren auch Menschen, die mich zu Recht für Fehler kritisiert haben oder die mir eine Einschätzung widerlegt haben, waren bei weitem überwiegend sehr, sehr freundlich. Und das ist dann doch, wenn man sieht, so eine Zeitung wird nicht nur irgendwie im stillen Kämmerlein produziert, sondern sie erreicht so viele Menschen und berührt sie auch so oder so emotional. Das war schon toll und da wird mir das Sportressort natürlich auch fehlen.
Das mit dem Vermissen geht uns, spreche ich jetzt mal für die Kollegen, natürlich genauso. Aber jetzt hast du mich nochmal draufgebracht, du bekommst ja von allen in diesem Ressort immer am meisten Lob von den LeserInnen. Aber wirst mitunter auch mal beschimpft.
Ja.
Von uns unter Pseudonymen. Aber was war so deine liebste? Hast du eine liebste Beschimpfung, die du als Leserbrief oder als Mail oder sonst
was? Ja, eine Mail, das war noch zu, da war ich ein ganz, ganz junger Sportchef und hatte im Fußball so die Nachfolge von Wieland Peter angetreten und da schrieb, ist über 20 Jahre her, ein Leser, diese beiden Kerle sollten bei der Titanic anheuern, in einer Tageszeitung hat dieser Humor nichts verloren. Die habe ich mir lange aufgehoben.
Und ihr seid nicht zur Titanic. Der andere junge Kerl war Thomas Schadder dann wahrscheinlich, oder wer war der andere junge Kerl damals? Ja. Aber ihr wolltet nicht zur Titanic, sondern wolltet dieses NN-Ding durchziehen.
Das wollten wir damals durchziehen, ja. Titanic kann ja immer noch kommen.
Das stimmt. Ja. Vorerst, das müssen wir vielleicht noch auflösen, das Vermissen wird nicht so groß sein, weil du auf dem Stockwerk, auf dem Redaktionsstockwerk eigentlich nur 4 Zimmer weiter ziehst.
Du meinst, wenn wir mal ein Schnäpschen...
Ich weiß jetzt, wo er stehen wird.
Ja, wir müssen den jetzt entweder bei dir oder bei mir abstellen.
Und, ja. Da ich mich ja meistens im Homeoffice rumtreibe, ist es vielleicht sicherer, wenn er bei dir
wenn er bei mir steht,
weil sonst bekommst du nicht mehr viel davon. Du wirst weiterhin für die Nürnberger Nachrichten schreiben, natürlich in einer neuen Rolle mit neuen Themen. vielleicht ab und an mal einen Leserbrief an die Sportredaktion schreiben, was dieser schreckliche Humor eigentlich an dieser Stelle ist.
Du meinst, ich werde jetzt humorlos auf meine alten Tage.
Ja. Das würde ich mir vornehmen für den neuen Lebensabschnitt. Hans Böller
es
wird humorlos.
Sich ausgelacht.
Und wir treffen uns dann in einem Jahr wieder und schauen, wie du klarkommst mit dieser Humorlosigkeit in deinem Leben.
Ein verbitterter alter Mann.
Ja, das wünsche ich mir.
Der sich nur noch am Likör aufmacht.
Ich fände dich, glaube ich, sehr sympathisch in dieser Rolle. Aber na gut. Vielen, vielen Dank, dass du dich nochmal
vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude und eine Ehre.
Hast. Nächste Woche kommt dann wieder eine ganz banale Ausgabe von KDEP. Wahrscheinlich erst am Dienstag, macht zumindest in meinem jetzigen vom Likör etwas getrübten Gedanken Sinn, weil der 1. FC Nürnberg ja erst am Montag Fußball spielt und nun vor dem Fußballspiel über ein Fußballspiel zu sprechen. Naja, das kriegen
wir man auch hinkriegen, ja.
Aber muss nicht unbedingt. Also nächste Woche am Dienstag dann mit einem Erfolg des 1. FC Nürnberg gegen Darmstadt 98, habe ich das richtig im Kopf, ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, Hans Böller.
Tschüss, Fadi. Tschüss, Hörerinnen und Hörer.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.